Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Erich, dieses Mal fangen wir mit Verbrechen an. Wir sind ja kein True Crime Podcast, aber ich habe ein Verbrechen gefunden. Sensationell.
Du hast ein Verbrechen?
Ich habe ein Verbrechen gefunden. Ich habe es aufgedeckt. Nein, ich habe natürlich im Lexikon nachgesehen. Und wir sind ja heute, ich blicke hier aus einem Fenster und sehe saftig grüne Wiesen und einen gigantischen Berg, der so hoch ist, dass ich ihn aus diesem Fenster gar nicht mehr sehe. Wir sind am Sentis, am Fuße des Sentis. Und ich habe mich so ein bisschen über den Sentis informiert und 1922, da wurde auf dem Sentis der Wetterwart und seine Frau, die beiden wurden erschossen.
Nein.
Ja. Die wurden erschossen und es ist bis heute nicht abschließend geklärt, wer das war. Aber der Verdacht liegt bei einem Herrn, der sich übergangen gefühlt hat. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Ich habe dazu noch ein paar Details. Es ist der sogenannte Sentis-Mord. Als das ist der heute noch bekannt. Mhm. Der Wetterwart war der Heinrich Haas und seine Frau Maria Magdalena. Er war 36, sie 31. Und es war so, früher, da gab es keine Schwebebahn zur Spitze des Sentis, aber da war eine Wetterwarte. Und da musste man.
Unkomfortabel.
Ja, unkomfortabel, gell? Da wärst du nicht hochgegangen. Ja. Da musste man im Sommer aufsteigen und der Aufstieg war gefährlich. Und wer da oben war und dann hat es angefangen zu schneien im Winter, der blieb halt da oben und der hatte keinen, da kam niemand hoch, keiner runter, man musste halt die Wintermonate allein da oben verbringen. Und der Kanton hatte damals gesagt, weil das so eine lange Wartezeit ist, wollen sie dann nicht mehr eine Person hochschicken, sondern zwei. Nur Ehepaare. Und das hat dann den Heinrich Haas und die Maria Magdalena Haas getroffen, die sind da zu zweit hoch. Und ein österreichischer Bergsteiger namens Gregor Kreuzpointner, der wollte das eigentlich machen. Aber weil er keine Ehefrau hatte, durfte er das nicht machen. Und deswegen ist er im Winter hoch. Und so wie sich das heute darstellt, hat er die beiden armen Menschen erschossen. Das ist jedenfalls das, was man heute vermutet. Und unser Gast wird vielleicht noch mehr dazu sagen können. Der kennt die Geschichte wahrscheinlich aus dem FF. Da fragen wir ihn gleich noch. Worauf ich hinaus wollte, war, diese Geschichte wurde auch verwendet in einem Film eines Schweizer Regisseurs, der bei der Berlinale 1990 sogar fast den Goldenen Bären gewonnen hätte. Es gibt auch eine Oper davon. Und weil das alles so eine spannende Geschichte ist und sich um den Sentis dreht, habe ich heute beschlossen, dass mein Kulturtipp am Ende sich um den Film drehen wird. Und da gebe ich dann auch einen Hinweis, wo man sich den auch heute noch anschauen kann. Der ist nämlich auch verfügbar. Und ich habe den nämlich gestern gesehen. Und es ist ein sehr spannender und sehr verrückter Film auf sehr engem Raum gedreht. Aber das kommt alles nach unserer Interview-Passage mit unserem Gast. Was hast du denn vorbereitet?
Also ich habe keinen Sentis-spezifischen Gastro-Tipp, sondern ich werde in meinem Gastro-Tipp über den Adler in Nonnenhorn sprechen, der ja ein gutes Programm bietet, überraschend gut, weil man Gasthäuser in der Qualität leider nicht mehr so oft findet auf deutscher Seite. Aber die Details nachher im Gastro-Tipp.
Super. Ende. Da war ich auch schon mal. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, lecker, ist bei uns um die Ecke. Super, da freue ich mich drauf. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle der Hinweis, dass apropos am Anfang der Sendung, das dürfen auch Sie alle bespielen. Schicken Sie uns gerne die Fun Facts, die Sie wissen. Und ich meine, eines können wir jetzt mal versuchen an dieser Stelle. Wir sind ja nächste Woche, in der nächsten Ausgabe, nicht nächste Woche, nächste Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Kavatzen in Lindau. Mhm. Deswegen die Frage, wenn hier irgendjemand einen Fun Fact zum Kavatzen in Lindau hat und den in dieser Sendung hier mitteilen möchte, schickt uns das. Schickt uns das per E-Mail, per Sprachnachricht, das geht über WhatsApp oder auch über unseren Wellenreiter-Rekorder auf der Webseite www.derwellenreiter.info. Ihr dürft uns auch alle auf den sozialen Medien folgen. Und der Erich schaut auf die Uhr. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, unseren Gast einzuleiten. So, war eine lange Einleitung. Das muss man mal alles wegmoderieren. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir bei uns im Wellenreiter Jakob Gülünay begrüßen dürfen. Hallo Jakob.
Hallo Michael, hallo Erich.
Jakob ist der Geschäftsführer der Sentis Schwebebahn AG seit 1. April 2023. Er ist 51 Jahre alt, ist verheiratet, hat drei Kinder. Er hat viele Tech-Startups aufgebaut und wie er an den Berg gekommen ist, warum er sich dazu entschieden hat, mit einem solchen Wahrzeichen zu beschäftigen. Das wollen wir ihn jetzt in der Sendung fragen. Und ich möchte gerne von Jakob wissen, wer glaubst du war der Mörder?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben auf dem Gipfel verschiedene Führungen, die wir anbieten dem Publikum. Und dort zeigen wir unter anderem den Film von der Geschichte vom Sentis. Und dort im Film ist eigentlich klar, wer der Mörder ist. Okay. Also der wird auch so genannt. Aber ich kann das so abschließend nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass diejenigen, die den Film produziert haben, mindestens so viel gewusst haben, wie ihr euch jetzt in der Vorbereitung.
Also man muss noch sagen, dass sich der Herr Kreuzpointner, den konnte man leider nicht mehr fragen, weil er sich eben auch umgebracht hat danach. Also alle drei, die dort das wissen könnten, es war ja niemand sonst da oben.
Aber die meisten überleben schon, wenn wir Sentis mit der Bahn hochfahren, oder Jakob?
Ja, also da kann ich mit gutem Gewissen sagen, mit der Bahn hoch, aber auch runter. Also das funktioniert sehr beruhigend.
Die erste Bahn wurde ja 35 bis 36 gebaut. 1933, Entschuldigung, die erste Bahn wurde 1933 bis 35 gebaut und dann in Betrieb genommen. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist natürlich auch, dass wir über den Neubau sprechen wollen. Das können wir aber gleich machen. Ich habe zuerst gesagt, wollten wir eigentlich von unserem Gast erfahren, wie es ihn eigentlich überhaupt zum Sentis gebracht hat. Wie kam es denn dazu, dass du Geschäftsführer der Sentis Schwebebahn AG geworden bist?
Ja, wir haben vorher schon erfahren, dass du im Ruhrpott geboren bist eigentlich. Die Geschichte noch mysteriöser macht.
Genau.
Bis zum Gipfel sozusagen.
Bis zum Gipfel, genau.
Vom tiefen Pott auf den Gipfel.
Vom Niederrhein, oder?
Ja.
Ja, ich bin natürlich auch mit der Elf vom Niederrhein etwas verbunden. Das kriegst du so fast mit der Muttermilch mit. Nein, ich bin in Gladbach geboren, Mönchengladbach. Ganz genau gesagt, in Mönchengladbach-Reit, oder? Und das war 1973 und ein Jahr später sind wir dann in die Schweiz gezogen. Und 1979 in Urnäsch sesshaft geworden, bin ich zu Hause, urnäscher Bürger, fühle mich da sehr wohl mit meiner Frau, mit meiner Familie. Und ja, wie hat's mich hierher verschlagen? Eigentlich schließt sich für mich der Kreis. In meiner Schulzeit war einer meiner besten Schulfreunde der Dani und seine Eltern hatten damals das Hotel und das Restaurant hier geführt. Und der Dani musste immer mit dem Postauto zur Schwegalp hoch und wieder runter ins Dorf zur Schule. Und da haben dann meine Eltern gedacht, ja komm, der Dani kann ja bei uns zu Mittag essen, oder? Und das haben auch seine beiden anderen Geschwister bei anderen Freunden gemacht, oder? Und wir hatten dann die Annehmlichkeit, dass wir dann halt am Wochenende und an den freien Schultagen hier oben dann Hotel, gastronomische Leistungen und Gipfel. Also das war wie im Schlaraffenland für uns. Das war so mein erster Berührungspunkt, oder? Und dann mein zweiter Berührungspunkt war, dass ich dann während meiner Ausbildung, ich habe Elektronik mit Abschluss Computertechnik gemacht und damals bei der Kreispostdirektion St. Gallen, bei der PTT Telekom, der heutigen Swisscom. Mhm. Und der Swisscom gehört ja 2/3 vom Sentis-Gipfel, vom Gebäude. Mhm. Und ich war damals im 3. Lehrjahr, dann hatten wir Hochfrequenztechnik und dann war ich dann 3 Wochen auf dem Gipfel oben, also das war so mein zweiter Berührungspunkt. Und dann mein letzter, und das war der entscheidende, ich habe dann die letzten paar Jahre habe ich im Bereich Innovation und Digitalisierung sehr viel gemacht und habe dann ein Digitalisierungsprojekt gehabt, unter anderem mit der Sentis Schwebebahn, mit dem damaligen Geschäftsführer, mit dem Bruno Vattioni. Und ja, und das Projekt wurde dann, ich sag mal, auf Eis gelegt, oder? Der Brunner wollte weitermachen, dann wurde pensioniert, dann kam der neue Geschäftsführer für ein Jahr, der Martin Sturzneck, wollte auch weitermachen, hatten die Unternehmung verlassen, weil er eine neue Herausforderung hatte. Und ich habe mich dann ein wenig beklagt beim Verwaltungsratspräsidenten, bei Michael Auer, und habe dann gesagt, ja, Michael, jetzt bin ich 2 Jahre dran, ich möchte euch eigentlich was verkaufen und jetzt bin ich wieder zurück auf Feld 1. Mhm. Und dann hat er gedacht, ja, hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Dein Profil könnte allenfalls passen. Und das war dann so für mich so, okay, ein Moment. Ich war die letzten fast 25 Jahre selbstständiger Unternehmer, ich habe das eingangs erwähnt. Und ja, irgendwie hat mich dann die Idee, das zu probieren und diese Chance wahrzunehmen, hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und 4 Bewerbungsrunden später, ja, habe ich mich entschieden und der Verwaltungsrat hat sich entschieden. Und ja, und bin unheimlich stolz und happy, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Mhm. So.
Aber die 25 Jahre davor, da hast du, also ich weiß nicht, wie viel Personalverantwortung du jetzt hast, aber als wir dich jetzt hier im Hotel praktisch hier in den Konferenzraum begleitet haben, waren schon sehr viele Menschen, die im Prinzip, die du alle kennen musst und die du auch alle führen musst im Zweifel. War das in den 25 Jahren davor schon so oder von welcher Personalstärke sprechen wir da?
Ja, also natürlich, wenn du Startups hast, dann bist du in der Regel bist du eine kleine Zelle, schnell, agil, unkompliziert und einfach so im Schnellboot unterwegs. Und eines der Startups, das konnten wir erfolgreich verkaufen an die Firma MobileZone, mein Bruder und ich, das war 2008. Und damals hatten wir, als wir verkauft haben, 18 Mitarbeiter und ich habe dann 2011 mich entschieden, mich wieder zu fokussieren auf meine Stärken, habe mich dann wieder selbstständig gemacht und da hatten wir 40, da waren wir 40 Leute, das war so, das war sicher. Und jetzt sind es 220, um deine Frage zu beantworten, es sind etwas mehr, Nummer, ja. aber also, ja genau, aber es ist ja nicht eine One-Man-Show, das ist ja ein Team, wir haben verschiedene Bereiche, wir haben extrem gute Leute, die Bereichsverantwortung haben, wir sind zu viert in der Geschäftsleitung, ich habe eine tolle Kollegin, zwei tolle Kollegen, die alle ihre Bereiche im Griff haben, mit und zwar positiv im Griff haben, die Mitarbeiter fördern und fordern. Also so wie es halt heute nötig ist, um Unternehmen vorwärts zu bringen. Also da haben wir sehr ein gutes Miteinander.
Aber der Berg hat dich immer gerufen. Wenn du hier als Kind oder als Jugendlicher schon sozusagen deine Heimat hattest, war das dann irgendwie klar oder war das ein Stück weit Schicksal, Berufung?
Ja, also ich sag mal, der Berufung, wenn du am Ende des Tages hier sitzt als Geschäftsführer, kann man sagen, es ist ja Berufung, hat ja mit Beruf zu tun, oder? Oder mit Ruf, oder? Dann könnte man sagen, ja, aber es wäre vermessen zu sagen, der Berg hat mich gerufen. Da gibt es ganz viele Menschen in der Region, die eine extreme Verbindung haben zum Sentis und das wäre fast respektlos zu sagen, das wäre meine Berufung gewesen. Ich glaube, okay, das ist ja eine glückliche Fügung, ich würde es eher so sagen.
Ja. Du sagst das, der Berg hat eine Bedeutung. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen? Was bedeutet denn der Berg für die direkte Region hier?
Ja, man kann mit Sicherheit sagen, das ist eines der Wahrzeichen der Ostschweiz, also einer der Leuchttürme. Also wir haben verschiedene Leuchttürme in der Ostschweiz und von dem her eine riesige Bedeutung. Er hat extrem viel mit Identifikation zu tun. Der Sentis ist extrem exponiert. Du hast eingangs die Geschichte vom Sentis-Mord erwähnt. Der Sentis steht eigentlich für Wetterphänomene, oder? Also wir haben unheimlich schnelle Wetterumschläge. Und durch das, dass er so exponiert ist, wir haben ungefähr 400 Blitzeinschläge im Jahr, also nur mal so eine Größenordnung, sehr viel Niederschlag, also und das Wetter kann jetzt, ihr seid jetzt hergekommen, es ist bewölkt, die Sonne ist vorher fast wieder aufgegangen und dann innerhalb kürzester Zeit, also das ist schon was Phänomenales. Und dann ist auch für sagen wir gerade für die Bodenseeregion, viele sagen, das ist unser Hausberg, oder? Und wir positionieren uns auch so, dass sie sagen, ja, das ist, wir sind stolz darauf, der Hausberg des süddeutschen Raums zu sein, des Bodensees, aber auch für die Ostschweiz. Wir gehen da aber auch mit sehr respektvoll um damit. Wir sind der höchste Berg der Ostschweiz. Nicht, es gibt höhere Berge in der Südostschweiz, aber in der Ostschweiz sind wir der höchste Berg. Aber was sicherlich auch einmalig ist, auf dem Gipfel kommen drei Kantone zusammen. Mhm. Also am obersten Punkt beim Wimmesshäuschen drei Kantone und man hat einen Sechsländerblick. Also man sieht nach Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Fürstentum, Liechtenstein und die Schweiz und das an einem Ort, oder?
Und mit dem Sentis kann man auch Geld verdienen. Zum Beispiel, ein Vermieter hat spaßhalber gesagt, weil ich aus meinem Büro auf den Sentis sehen kann, also vom Ufer des Bodensees. Und sagt, das ist jetzt Büro Sentis-Blick, wir müssen gucken, ob wir da demnächst an der Miete was verändern, weil vor zwei Jahren hat ein Sturm Platanen umgenommen, also große Bäume, die den Blick so ein bisschen genommen haben und jetzt ist der Blick durchgehend, weil erst kleine Bäume angepflanzt sind, Sentis-Blick und ja.
Wahrscheinlich lebe ich auch deswegen so günstig, weil tatsächlich, ich habe von meinem Balkon Blick auf den Bodensee und im Winter, wenn das Laub von den Bäumen runter ist, dann kann ich den Sentis sehen. Im Sommer, wenn das Laub da ist, dann habe ich keinen Sentis-Blick. Ja, deswegen, ich habe hier noch ein paar Zahlen zum Sentis, wäre vielleicht an dieser Stelle ganz nicht verkehrt, mal anzubringen. Er ist nämlich 2501,9 Meter hoch. Er ist der höchste Berg der Ostschweiz, wie wir erfahren haben, und der höchste Berg im Alpstein, weil diese ganze Gebirgskette, die wir da sehen, das ist der sogenannte Alpstein, hat mehrere Gipfel. Und ich habe gelesen, Es ist der nässeste Ort der Schweiz. Nirgendwo sonst fällt so viel Niederschlag. Es ist also ganz offiziell der nässeste Ort der Schweiz. Und, das fand ich auch gut, man muss in jedem Monat im Jahr mit Schnee rechnen. Also auch im Hochsommer gibt es Schnee auf dem Sentis. Der Berg hat natürlich für den Bodensee eine enorme Rolle, vor allen Dingen für die deutsche Seite, weil dieses Panorama ist ja großartig. Hast du denn manchmal, ärgerst du dich manchmal, dass du den Berg selbst nicht in dieser panoramaartigen Sicht siehst?
Also ärgern, nein, überhaupt nicht. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich am Bodensee bin. Ich bin ab und zu dort. Ich bin seit 2 Jahren glücklicher Besitzer eines Tiny House in Egnach. Ah. Also das heißt,
das ist eine Seegemeinde.
Ja, Neukirch Egnach, also Egnach. Und wenn du mit dem Stand-Up-Paddel nur ein paar Meter rauspaddelst, dann siehst du den Sentis auch. Also ich muss sagen, nee, aber du hast den Alpstein angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, von Urnisch aus bist du dich natürlich die eine Perspektive sehr stark gewohnt. Aber wenn du zum Beispiel von der Appenzeller Seite, sprich vom Hohen Kasten, Brülisau, wenn du von dort Richtung Alpstein schaust, das ist schon eine Perspektive, die jetzt als Urnescher, wenn du hier aufgewachsen bist, das hat mich jedes Mal überrascht mich das auch. Also generell der Perspektivenwechsel, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist auch etwas, was mich persönlich als Mensch auszeichnet, dass ich auch immer versuche, Perspektivenwechsel herbeizuführen, auch bereit bin, mich auf gewisse neue Dinge einzulassen, oder? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, also wenn man sich ärgern würde, wenn man mal die ganze Kraft und die ganze Schönheit des Alpsteins, nee, im Gegenteil, ich freue mich. Und ich freue mich da natürlich auch, wenn mal die Leute dann zu uns kommen und sagen, ich möchte mir das aus der Nähe oder von oben mal Richtung Bodensee oder Zürichsee schauen.
Mhm. Wie viele Leute kommen denn zu euch im Jahr?
Also auf dem ganzen Perimeter, also sagen wir mal Schwägalp und allem, sind mehrere hunderttausend Leute, lass es mal zwischen 600.000 und 800.000 Leute sein. Besucher auf dem Sentis, wir sprechen da von Frequenzen. Eine Frequenz ist eine Fahrt. Also eine Berg- und Talfahrt sind 2 Frequenzen und wir haben da knapp 400.000 Frequenzen. Du kannst jetzt nicht sagen, es sind 400.000 Besucher auf dem Gipfel, aber lass es mal 250.000 sein, würde ich mal sagen. Und dann wandern auch sehr viele auf dem Gipfel rauf oder weiter dann. Mhm. Also ich sage mal, auf dem Gipfel oben, lass es 250 gegen 300.000 sein, aber tendenziell so in der Größenordnung.
Ich meine, es ist so ein bisschen... Da man ihn ja schon so von weit sieht und da er so auch so im flachen Raum ja steht, er ist ja auf sehr weite Feld, kommt ja da so der Sentis raus. Ja, das ist so ein bisschen wie, ich habe in Köln studiert und immer wenn man raus war aus Köln und zurückkam und dann hat man die Zinnen vom Görlner Dom gesehen, dann war das wie Heimkehren. Und so ist das natürlich auch ein bisschen am Bodensee. Der Sentis, es ist ein Schweizer Berg, aber der stiftet Identität für weit über die Schweiz hinaus. Überall dort, wo man ihn sieht, wo man ihn halt irgendwie, wo er dazugehört. So wie der Zeppelin gehört irgendwie der Sentis zum Bodensee. Ja, ist eigentlich eher eine Beobachtung als eine Frage.
möchte, ja. Aber gut beobachtet, der Zeppelin fällt mir auch immer wieder auf, oder so, über Friedrichshafen, oder? Ist auch ein schöner Anblick.
Das ist er. Wir haben ja auch schon mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Zeppelin GmbH gesprochen, Peter Gerstmann, da haben wir sehr intensiv eben auch über die identitätsstiftende Sache des Zeppelin am Bodensee gesprochen. Zurück zum Sentis aber, nicht, dass wir jetzt in den Zeppelin abdriften, zurück zum Sentis. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die erste Bahn wurde 1933 bis 35 gebaut. Tatsächlich gab es auch vor dem Zweiten Weltkrieg den Versuch, eine Bahn hochzubauen, die wurde aber nicht vollendet tatsächlich. Da kam der Krieg dazwischen, dann ging das nicht mehr und dann 33 bis 5, nee, der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Und 33 bis 35 wurde die erste Bahn gebaut. Die wurde dann lange betrieben bis 1968 bis 1976 die Bahn komplett neu gebaut wurde. Die war dann bis 2000 im Einsatz, wo dann neue Seilkabinen dazu kamen. Und jetzt eben steht an, dass diese Luftseilbahn Schwägalp-Sentis, wie sie richtig heißt, nochmal komplett neu gemacht werden muss. Und zwar mit einem Budget von 23 Millionen Schweizer Franken, 22,7 sind es, glaube ich, genau. Warum muss die denn jetzt neu gemacht werden? Weil die einfach schon in die Jahre gekommen ist oder gibt es noch weitere Gründe?
Also Also grundsätzlich sagt man so 40, 50 Jahre ist so die komplette Lebensdauer mehr oder weniger, oder? Aber es hat eine Ursache gehabt und diese Ursache hat eine Wirkung dann. Und die Ursache war 2019, hatten wir zwei Lawinenabgänge. Eine Lawine hat das Hotel stark beschädigt und die andere Lawine hat die Stütze 1, also die, wenn man von unten raufschaut, auch stark beschädigt. Und wir mussten dann, haben wir Vorlagen bekommen, wie wir die Stütze künftig neu bauen müssten, oder? Und haben dann eine Konzession erhalten bis Ende 2025. Und das sind Vorgaben gewesen, wo wir mehr vom Berg herauf betonieren mussten, also die Stütze höher auf Beton stellen müssten, Lawinenverbauungen und so weiter. Und das wäre vom Landschaftsschutz her und vom Landschaftsbild her sehr schwierig geworden, oder? Und dann hättest du ja nach und nach wieder gewisse Komponenten ersetzen müssen, neue Steuerung, Tragseile und so weiter. Und dann hat man sich dann entschieden, dass man sagt, okay, man macht komplett einen Neubau der Bahn. Und das war dann so die Entscheidung. Und dann hat es ein erstes Projekt gegeben, wo man mehr oder weniger auf der Südseite, also in der Südkaverne reingefahren wäre. Man hätte teilweise den Betrieb parallel laufen lassen können. Dann hat man sich dagegen entschieden, weil dann sofort Bedenken gekommen sind vom Denkmalschutz. Damals wollte man den Sentis nicht so bauen, wie er jetzt ist, und jetzt will man den unter Denkmalschutz stellen. Und dann hat die Swisscom gesagt, nee, kommt auf keinen Fall in die Tüte, oder? Und dann hat man sich dann nochmal hingesetzt und hat jetzt gesagt, okay, man bleibt auf der bestehenden Linienführung, also Talstation, Bergstation, alles bleibt genau gleich und bauen so komplett die Bahn neu. Und das wird jetzt im nächsten Jahr, 2026, ab dem 1. Mai wird das passieren.
Und wie lange wird dieser Neubau dauern?
Voraussichtlich, dass wir bis im Spätherbst, ich sage mal vor Weihnachten, also Ende November, Anfang Dezember, möchten wir wieder bereit sein, um Gäste auf den Sentis transportieren zu dürfen. Ist immer vorausgesetzt, dass das Wetter einigermaßen mitspielt.
Dann hast du Urlaub von Mai bis September.
Ja, ungefähr, ja. Nein, es ist für uns nächstes Jahr natürlich eine spannende Herausforderung in jeglicher Beziehung. Wir wünschen uns natürlich, dass die einen oder anderen Mitarbeiter da auch mitmachen, weil wir werden den Gipfelbetrieb einstellen. Also das heißt, der Gipfel wird nicht mehr im Betrieb sein. Und ich plane, unbezahlten Urlaub zu machen, definitiv, ja, um so unsere Kosten auch reduzieren zu können.
Aber es scheint mir ja trotzdem auch eine sehr, also irgendwie logistisch oder bautechnisch schon sehr ambitioniert oder eine Meisterleistung zu sein. Also wenn ich sehe, der komplette Neubau war 68 bis 76. Also da hat man 8 Jahre lang an einer Bahn gebaut und jetzt in einem halben Jahr. Das ist ja, oder ist es einfach, das Haus oben hat halt länger gebaut, aber das bleibt ja bestehen. Die Bergstation bleibt bestehen, oder? Also man greift noch auf Strukturen zurück, die ja da sind.
Ja, genau. Und man muss sagen, die erste Bahn 1935, ich meine, die hatte eine Kapazität von 30, 35 Personen gehabt. Das war eine Holzkabine, oder? Eine andere Streckenführung, oder? Und die zweite Bahn, die dann gebaut worden ist, die hat eine andere Streckenführung gehabt. Also das heißt, die Talstation wurde versetzt, oder? Und das konnte man parallel bauen, oder? Und deshalb konnte man sich auch mehr Zeit lassen.
Okay,
also aber ich sag mal, die 7 Monate, wir rechnen mit 7 Monate Bauzeit.
Ja.
Und ich sage mal nur ein kleines Beispiel. Bei der ersten Bahn 1935, während der Bau hat man zum Beispiel 40 Wochen gebraucht, um die Seile von der Talstation auf den Berg zu ziehen.
Ach.
Also nur diese Aufgabe, oder? Muss man sich mal vorstellen, oder?
Ja.
Und dass das für eine Meisterleistung damals gewesen ist, oder?
Ja.
Und was wir jetzt natürlich machen können, wir können gewisse Sachen jetzt parallel machen. Wir haben schon erste Bauarbeiten, die jetzt parallel zum Betrieb, wir haben einen Bagger bei der Stütze 2, wir richten jetzt Lagerplätze ein, wir versuchen so viel Material wie möglich mit der Bahn raufzubringen, einerseits aus Kostengründen, weil alles, was wir mit der Bahn führen können, kostet uns de facto nichts, natürlich Arbeitszeit und ein wenig Energie. Und auch, weil wir höhere Gewichte transportieren können. Also wir können bis zu 6,8 Tonnen mit der Bahn transportieren und mit dem Helikopter, mit dem normalen, circa eine Tonne.
Mhm.
Also müssen wir jetzt sehr gut jetzt planen, richten jetzt diverse Lagerplätze ein, dort, wo die Musik spielt, sage ich mal, und müssen jetzt alle möglichen Flächen dann über die Zeit hinaus bis Ende April nächstes Jahr versuchen zu nutzen und so viel Material wie möglich zu transportieren.
Wird's denn technische Unterschiede geben? Also sprich, ich weiß nicht, die Fahrzeit sich verändert oder der Komfort sich verändert oder der Platz in den Gondeln. Gibt's da ein Vorher und ein Nachher, über das du was sagen kannst?
Ja, da können wir mehrere Sachen dazu sagen. Sicherlich die markanteste Veränderung, also die Linienführung wird komplett dieselbe sein. Also gleicher Start und gleicher Endpunkt, oder? Mhm. Aber was definitiv sich verändern wird, ist, dass die Stütze 1, das ist die untere Stütze, wenn man von der Schwägalp Richtung Sentis schaut, die kommt komplett weg. Die ist jetzt 55 Meter hoch, das ist diejenige, die damals beschädigt wurde, die kommt komplett weg. Und die Stütze 2, die wird höher, die ist jetzt aktuell 27 Meter hoch, die wird dann 43 Meter hoch, aber es wird nur noch eine Stütze geben. Also das heißt, wir haben dann von der Talstation Schwägalp, und das ist nicht mehr die Stütze 2, sondern die heißt dann Zwischenstütze, haben wir dann, das wird die markanteste Veränderung sein. Die Stütze wird höher werden, wird auch eine Ausstiegsplattform haben, wo du dann auch wie eine Aussichtsterrasse, eine kleine, wo man, als ich, wie es halt heute üblich ist für die sozialen Medien, sich dann auch entsprechend positionieren und inszenieren. Halt. Genau, das wird das. Und was die Kapazität angeht, es ist technisch gesehen ein Ersatzbau. Es ist kein Neubau. Also,
okay.
Und das heißt, gleiche Kapazität, also nicht mehr oder weniger Leute. Wenn wir mehr Leute transportieren hätten wollen, hätten wir eine neue Bahn eingeben müssen. Technisch ist es ein Ersatz. Und deshalb, die Kabine ist ein wenig größer. Sie wird komfortabler sein, weil wir mehr Panorama bieten werden. Wir werden die mehr Glasfläche, dann werden wir abgesetzte Böden haben. Also das heißt, man kann quasi über die Köpfe schauen, oder? Mhm. Und Richtung Berg wird es ein Panoramafenster geben, wo man wirklich sich wirklich hochschauen kann. Also es wird diverse Verbesserungen geben. Dann technisch gibt es ein paar Sachen, die sich komplett verändern werden. Wir haben eine sogenannte integrierte Räumung. Wir bringen in jedem Fall beide Kabinen runter. Ihr müsst euch das vom Konzept so vorstellen, wie wenn ihr Skifahren geht mit einer Sessel- oder Gondelbahn. Die kann ja, die kuppelt ein und aus, oder? Und das können wir technisch auch machen, nicht so einfach wie jetzt bei einer Gondel- oder Sesselbahn. Aber de facto können wir, wenn es stürmt, auf dem Gipfel oben beide Kabinen in der Talstation lassen, oder? Und wir bringen die in jedem Fall runter, wenn es zu einem Notfall kommen sollte. Also wir brauchen keine Seilrettung mehr oder Helikopterrettung. Wir kriegen beide Gondeln runter. Es ist immer noch eine Pendelbahn, aber durch das, dass ich ein- und auskuppeln kann, in jedem Fall. Also das ist so eine markante Sicherheitsverbesserung. Obwohl jetzt natürlich, wir sind sicherheitsmäßig sind wir top, also ist alles gar kein Thema. Aber es ist einfach neueste Generation halt.
Immerhin heißt das ja, dass die Fahrt an sich mehr auch als Erlebnis aufgewertet wird. Ich meine, ich fahre ja auch gern, ich bin gern in den Bergen, fahre immer mal wieder Gondel und natürlich drängen sich immer alle erst zum Fenster, weil sie ja auch während der Fahrt sehen wollen. Es ist nicht nur das Obensein, sondern auch das während der Fahrt etwas erleben. Und ja, ich meine, wenn man natürlich hochschauen kann, das ist eine tolle Idee, finde ich. Wird sich am Preis dann etwas ändern? Also wie rechnet man diesen Bau? Hat das jetzt lange Zeit gebraucht, um ein Polster zu schaffen, um das Rücklagen zu bilden? Wird sich das ein bisschen wieder mit erhöhtem Preis finanzieren müssen?
Das können wir Stand heute noch nicht definitiv beantworten. Okay. Wir planen, also zu deiner Frage, was die Finanzierung angeht. Die Finanzierung ist einerseits durch Rückstellungen. Also wir können das aus eigener Kraft finanzieren, zusammen mit Fremdkapitalgebern, also mit Bankenpartnern. Wir brauchen keine Kapitalerhöhung zu machen, also Aktienkapitalerhöhung. Also das können wir zusammen mit unseren Partnern aus eigener Kraft stemmen, weil wir da halt verantwortungsvoll unternehmerisch unterwegs sind und entsprechende Rückstellungen gebildet haben. Und Stand heute, ich sag mal, können wir noch nichts dazu sagen, wie sich der Bahnpreis verändern wird. Im Moment ist nichts geplant, aber es ist auch Stand heute nicht beantwortbar.
Ja, gut. Wie ist denn die eigene Struktur? Du sagst 2/3 Swisscom, das betrifft oben, heißt es auch die gesamte AG? Wie ist die aufgeteilt? Ist da auch der Kanton irgendwie beteiligt oder ist das rein privat?
Ist eine gute Frage, die du da stellst, lieber Erich. Wir sprechen vom Gipfelgebäude. Die Sentis Schwebebahn AG, die hat 48.000 Aktien, aktuell verteilt auf ca. 19.500 Aktionäre. Also wir sind fast genossenschaftlich organisiert. Also das ist auch das, was ich sage, was uns extrem viel Freiheiten gibt im Positiven. Also das heißt, unser Verwaltungsrat in Deutschland, ja, der Aufsichtsrat, oder? Mhm. Der genießt da sehr ein großes Vertrauen und wir von der Geschäftsleitung kriegen das Vertrauen weitergegeben, oder? Und wir haben jetzt nicht eine eigene Struktur, wo wir sagen, wir haben einen Hauptaktionär, der dich jedes Mal in eine Ecke drängt, oder? Also, mhm. Ich meine, ohne Gewähr, ich meine, die 20 größten Aktionäre haben 4% von der Gesellschaft. Und wenn du dir da mal 48.000 Aktien dividiert durch 19.500, lass es 2,5 Aktien pro Aktionär sein, mhm. oder? Das ist eine halbe Volksfestveranstaltung, wie wir unsere Generalversammlung haben. Also sehr breit abgestützt, eben deshalb auch, es ist eine Liebhaberaktie, also es hat auch wieder sehr viel mit Identifikation zu tun.
Aber es ist eine Situation, die niemanden erlaubt, den Kurs alleine zu bestimmen, sondern zutiefst demokratisch bei Entscheidungen eben auch nicht Alleingänge durchsetzen zu können, sondern immer kommunizieren zu müssen.
Absolut. Also für uns jetzt aus unserer Optik heraus eine perfekte Situation, weil ich habe das an anderen Orten auch schon erlebt. Wenn du einen starken Aktionär hast, einen Mehrheitsaktionär, das ist teilweise wie eine Fahne im Wind, oder? Und das können wir bei einem Traditionsunternehmen, das so viel Bedeutung hat für die Ostschweiz. Das ist für mich die beste Lösung.
Auf der anderen Seite hast du 19.000 Chefs über den Umweg der Aktien sozusagen, der Aktionärszahl.
Das hat was. Ich habe ja Perspektivenwechsel angesprochen, aber mhm. das geht auch mit Verantwortung denn einher. Also wir müssen uns dann auch schon ab und an dann überlegen, wenn wir etwas machen, wie kommt das dann an? Unsere Aktionäre sind unsere Chefs, kannst du sagen, ja, mhm. kann man so anschauen. Aber unsere Aktionäre sind auch unsere Botschafter, unsere Fans, oder? Mhm. Und dementsprechend können wir die auch als Multiplikatoren nehmen, aber wir müssen uns auch immer gut überlegen, wenn wir verrückte Ideen haben, wie kommt das dann an der Aktionärsbasis, mhm. oder? Also da hast du vielleicht ab und an ein wenig mehr, bist du etwas vorsichtiger, ja.
Was könnte denn so eine verrückte Idee sein? Wie zum Beispiel eine riesige Schweizer Fahne aufzuhängen, das fanden wahrscheinlich alle gut, oder?
Also ich bin nach wie vor, ich finde, ich muss denjenigen, die damals die Idee hatten, also das größte Kompliment aussprechen, das total verrückt, total geniale Idee. Und das ist jetzt ein Wahrzeichen geworden. Ja. Also man hat es geschafft, ein Wahrzeichen zu setzen, das weit über die Schweizer Grenzen hinausgeht. Und da bin ich finde das total cool. Ich habe immer die größte Freude, wenn die Schweizer Fahne hängt. Also das sind coole, verrückte Ideen. Also das kommt extrem gut an, das spüren wir auch.
Was ist das Besondere? Das weiß vielleicht nicht jeder Hörer.
Das muss man vielleicht dazu sagen, ja, aber vielleicht erklärst du es. Du hast es ja als nächste Hand.
Ja, also jedes Jahr hängen wir am 31. Juli. Und das ist die Wettbewerbsfrage. Hier noch ein kleiner Spoiler. Also wenn die kommt, das ist nicht eigentlich die größte 1. August-Fahne, weil am 1. August ist ein Nationalfeiertag, mhm. sondern am 31. Juli ist Geburtstag der Entisch-Schwebebahn AG. Das haben wir eigentlich, unser Geschenk an uns und an unsere Gäste und an unsere Aktionäre ist die größte Schweizer Fahne, an der Nordwand aufzuhängen.
80 Meter breit, gell?
80 auf 80 Meter, 80 genau. Und das Meter. Ist dann 31. Juli und am 1. August hängt die natürlich und das ist wirklich zu einem Wahrzeichen der Schweiz geworden, oder? Die total größte, coole Geschichte.
War das deine Idee?
Nee, das war damals Bruno Vattioni, eben Bruno Vattioni, Hans Höhner und die Leute, die damals in Charge waren, total geniale Idee. Und natürlich auch Heimgartner-Fahnen, die das auch gesagt haben, komm, lass uns das mal probieren, oder? Also echt coole Geschichte.
Also der Fahnenhersteller.
Der Fahnenhersteller auch. Die Idee ist, ich weiß nicht genau, ob sie nur von uns gekommen ist, aber die haben sich gekannt, der Bruno und der Fahnenhersteller, der Heimgartner und irgendwie ist die Idee dann so entstanden. Ich kann es nachsagen, aber ich bin total happy darüber, dass sie beiden die coole Idee haben.
Wie kommt die denn da hoch? Mit dem Helikopter dann oder wie macht man das?
Nee, wir haben ja die Bahn als Transportmittel und die Bahn transportiert die Fahne an den entsprechenden Ort. Die wird dann abgeseilt. Die Fahne ist 700 Kilogramm schwer, 80 auf 80 Meter. Und dann haben wir die Höhenarbeiter, unsere Partner, die dann kommen und die montieren. Also für diejenigen, die mal auf den Sentis rauffahren, im Bereich der Stütze 1, wenn man an die Felswand schaut, sieht man ganz dünne Drahtseile gespannt in einer Matrix. Dort liegt die Fahne dann auf. Also die liegt nicht direkt auf dem Felsen, sondern die liegt auf diesen Drahtseilen auf, weil die wird ja dann, wenn sie auf dem Felsen ist und wenn es windet, geht die schneller kaputt, oder? Und dass man sieht, wo die etwa hinkommt, das ist eine spektakuläre Arbeit. Also die Jungs machen einen extrem tollen, auch sehr anspruchsvollen Job dann.
Nicht ungefährlich.
Nicht ungefährlich, ja, aber sind Profis.
Du hast ja gesagt, 2019 gingen diese Lawinen ab. Danach war ja irgendwann klar, man muss erneuern. Also es waren ja auch Reparaturen notwendig. Das heißt, als du dich dafür interessiert hast, Geschäftsführer der Zentis Schwebebahn AG zu werden, war dir das schon bekannt, dass dieses Großprojekt bevorsteht, oder? Oder war das erst später?
Nein, das natürlich. Ich bin auch seit dem Hotelneubau, das war damals, als die Kapitalerhöhung gemacht worden wurde, weil da Kapital gebraucht worden ist fürs Hotel, habe ich Aktien gezeichnet damals. Und also für uns, für meine Familie, wir haben damals ein paar Aktien gekauft. Also jedes Kind hat welche, meine Frau und ich. Mhm. Und von dem her bist du natürlich immer gut informiert gewesen, mhm, als Aktionär. Und das Projekt war mir sehr bewusst. Die Dimension, die kriegst du natürlich erst mit, wenn du mittendrin bist. Mhm. Und das ist schon faszinierend. Also ich bin sehr interessierter Mensch über alle Bereiche hinaus, oder? Aber wir haben hier jetzt nochmal einfach zu sehen, was da alles dahinter steckt, ist wirklich fantastisch. Wir haben mit dem Michael Wehrli, unserem technischen Leiter, und der auch Mitglied der Geschäftsleitung ist, einen tollen Projektleiter, der das begleitet. Wir haben starke Partner zur Seite mit Caraventa und so weiter, die Bahn bauen, mit Schellibaum, der das Hotel schon gebaut hat, und mit all den anderen Partnern. Und ich bin da auch in der Projektleitung mit dabei als stellvertretender Projektleiter und ich lerne extrem viel. Und erst wenn du da mittendrin bist, erkennst du eigentlich, was das für Dimensionen sind, mhm, und was da für eine Ingenieurskunst dahinter ist. Das ist faszinierend.
Aber es klingt, als ob du, ja, Abenteuer und glücklich bist fast, dass diese Aufgabe auf dich wartet und auf alle anderen.
Also ich bin glücklich darüber, diese Aufgabe hier als Geschäftsführer wahrnehmen zu dürfen. Also ein unglaublich schönes, bewegendes und emotionales Produkt. Du hast auch von Erlebnis gesprochen. Wir versuchen es auch immer mehr in Erlebnissen zu kommunizieren. Viel mit Bildern, viel mit Stimmung, mit ganz wenig Text, dass man das rüberbringen kann. Ich habe großen Respekt vor dem Neubau der Bahn. Also wenn ich wünschen könnte, würden wir, wenn wir nicht müssten, würden wir es bleiben lassen, weil das fordert uns enorm. Aber ich glaube, wir brauchen die Herausforderung und wir nehmen die an und versuchen unser Bestes zu geben. Und wir sind gut vorbereitet und das andere wird sich dann so ergeben. Aber ich habe die Herausforderung speziell nicht gesucht, also aber die gehört dazu. Und im Umkehrschluss sage ich in meinem Umfeld immer, wir dürfen Geschichte schreiben. Mhm. Also, und das sage ich auch dem Team. Wir schreiben Geschichte, Unternehmensgeschichte, oder? Und das Glück zu haben, da dabei zu sein, ein Teil des Ganzen zu sein, das ist ein Riesenprivileg. Und das freut mich außerordentlich für alle.
Wie ist es denn, wie viele Leute, wie ist denn die Struktur der Gäste? Wo kommen die meisten Gäste her, die dann auch die Bahn benutzen, Hotel? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind die meisten Schweizer? Sind die meisten von außerhalb? Wie stellt sich das dar?
Also wir machen keine ganz genauen Erhebungen. Also es ist nicht so, dass wir können das sagen, wenn sie auf dem digitalen Weg kommen oder Hotels direkt buchen. Aber wir fragen jetzt nicht an der Tageskasse, woher kommst du, oder? Aber es sind circa 80% aus der Schweiz, primär aus der Deutschschweiz. Mhm. Es ist generell so, die Ostschweiz ist noch ein wenig unbekannter als andere Regionen in der Schweiz. Ich glaube, daran müssen wir gemeinsam arbeiten, oder? Und die anderen 20%, die sind aus dem, sagen wir, nahen Ausland, also primär aus dem süddeutschen Raum, oder? Und das ist, das, also wir haben sehr viele Gäste aus dem süddeutschen Raum, also aus Deutschland.
Haben Sie Probleme oder haben Ihr Probleme mit der Stärke des Schweizer Franken in dem Zusammenhang? Dass ich sage, früher kamen, weiß ich nicht, mehr Deutsche, jetzt gehemmt und gebremst durch den hohen Wechselkurs, oder wie erlebt ihr das?
Ja, es ist natürlich definitiv eine Herausforderung, die wir generell als Schweizer haben. Also für Import sehr interessant, Export eher etwas schwierig. Mhm. Wir haben nach wie vor Parität, also wir sagen, der Euro hat nach wie vor einen Frankenwert bei uns. Ich weiß, dass für die Deutschen die Kaufkraft, das ist natürlich, ich finde das sehr anspruchsvoll, oder? Wir hätten es gerne anders, ganz ehrlich gesagt, oder? Aber dass wir jetzt da irgendwie den Euro-Kurs noch tiefer anpassen, ich glaube, dass wir versuchen, das so lange wie möglich pari zu halten, also dass wir da 1:1 ist. Wir hoffen, dass er nicht weiter abrutscht. Jetzt hat er sich ein wenig erholt wieder, oder? Wir haben gerade diese Woche in der Geschäftsleitung darüber gesprochen, oder? War ja lange Zeit auf 0,95, teilweise auf 0,92, oder? Und wir haben gesagt, nein, wir möchten so lange wie möglich bei 1:1 bleiben, oder?
Wer noch nie oben war, jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da noch nie waren und sich jetzt überlegen, ach, jetzt, bevor der Neubau ist, vielleicht sollte ich da nochmal hinchatten. Was erlebt man denn da oben noch, außer dem wunderschönen Blick, wenn man einen hat, natürlich?
Ja, also du hast gesagt, wir haben meisten Niederschläge, das ist korrekt, oder? Aber wir haben.
Das sagt ihr nicht so gern, gell?
Ja. Nein, das Wetter ist ein Teil des Berges und ich finde einfach, wenn man draußen ist, dann gehört das Wetter mit dazu. Also das muss man, ist egal, auch wenn du Sport machst draußen, oder? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt schlechte Kleidung, das ist so ein Grundsatz, oder? Nee, wir haben oben natürlich, wir haben zwei wunderbare Restaurants, wir haben vor allem die Erlebniswelt, wo wir Geologie, Meteorologie, Glaziologie den Menschen näher bringen können. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Also sehr viel Wissen über Wind und Wetter und wie sich das Ganze äußert. Dann haben wir wunderbare Aussichtsterrassen. Wir haben tolle Nachbarn, muss man auch sagen. Also wir haben mit dem alten Sentis ein super Restaurant, das im Familienbesitz ist. Wir haben mit der TU Wies in bei der Stütze 2, wo man rausgehen kann, auch tolle Nachbarn. Oder dem Rotsteinpass. Also nicht nur, wenn man etwas bergwandern geht. Wir haben wirklich gute Nachbarn, gute Kulinarik auch und eben natürlich einen unglaublichen Blick durch die Exponiertheit des Berges, oder? Also es ist wirklich faszinierend, wie weit man sieht. Und du hast gesagt, nässest meist Niederschläge, das stimmt, aber am Sente sieht man die Sonne zuerst schweizweit. Mhm. Jetzt als Beispiel.
Mhm. Also quasi die Sonne.
Ja, genau, oder? Und jetzt kann man sagen, auf dem Sentis geht die Sonne auf. Wir haben zum Beispiel jetzt auch mit Felix Blumer, das ist ein bekannter Meteorologe von SRF Meteor, vom Schweizer Fernsehen, den konnten wir jetzt auch als offiziellen Wetterbotschafter gewinnen ab dem 1. November. Aber wir haben zum Beispiel am 21. Juni machen wir eine Frühfahrt, wo wir den frühesten Sonnenaufgang begleitet von Felix, nachher mit Referat und so weiter, den Menschen näher bringen können. Also es hat sehr viele Facetten und vor allem einfach mal oben stehen oder dann auch die Treppen zu steigen, ganz auf den Gipfel rauf, um mal zu sehen, ja, auf 2.500 Meter doch eine gewisse Anstrengung gibt es, weil Treppen laufen, man spürt das, wenn man sich's nicht gewohnt ist. Auch das finde ich eine faszinierende Erfahrung, die man macht, und einfach mal Wind und Wetter zu spüren, Sonne zu spüren, dem Bergdolen zuzuschauen. Also es ist schon die Kraft und dann auch mal den Weitblick zu haben und dann auch zu spüren, es ist wie am Meer, oder? Wenn du aufs weite Meer ausschaust, denkst du, Mann, wie klein bin ich? Und hier oben hat man das, für mich, ich habe dasselbe Gefühl, denke ich immer, mein Gott, so viel Kraft, so viel Energie, und du bist eigentlich nur etwas ganz Kleines.
Kleiner Teil
davon. Genau, ein kleiner Teil davon. Das erlebt man.
Du darfst ja kostenlos mit der Bahn fahren, ne? Wann bist du denn das letzte Mal hochgelaufen? Mit der Kraft der eigenen Beine?
Ich versuche einmal im Jahr aufzulaufen.
Ja?
Letztes Jahr ist mir das gelungen, ja. Mit meiner Frau.
Okay. Naja, gut, jetzt im Sommer, im nächsten Sommer, Sommer 2026, möglicherweise, wenn du da hoch willst, musst du ja, oder?
Ja, genau. Aber ich nutze das Privileg des Helikopters. Da bin ich dann ein wenig bequem. Nein, wir fliegen natürlich die Mitarbeiter dann auch mit dem Helikopter hoch. Anfangs der Woche und dann Ende der Woche wieder runter, sofern es das Wetter zulässt. Aber ich versuche im kommenden Jahr schon auch mehr dann zu Fuß unterwegs zu sein. Es geht auch darum, präsent zu sein auf dem Gipfel bei den Arbeitern, dort, wo auch die Arbeit passiert. Das ist mir sehr wichtig, auch nahe bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Partnern zu sein. Und deshalb wirst du nicht drum herum kommen, das zu Fuß zu machen. Vielleicht ab und an doch schon mit dem Helikopter, aber das bleibt unter uns.
Wir gehen langsam auf den Abstieg, auf die Abstiegsgerade, wenn man in der Bergsprache sprechen möchte. Wir wollen von unseren Gästen immer ganz gerne wissen, wo in der großen Bodenseeregion eigentlich ihr Lieblingsort ist. Also wenn du auswählen darfst,
da
wo du dich aufhältst.
Ja, jetzt Sentis sagen.
Und er darf auch Sentis sagen.
Vielleicht nach dem Sentis, außer dem Sentis. Ob's noch ein Leben
jenseits des Sentis
gibt und ein schöner Ort oder ein besonderer Ort, den du mit der Region und vielleicht dem See verbindest.
Ja, also wenn ich es direkt mit dem See verbinde, am See, finde ich, gibt es ein paar wirklich schöne Orte. Ich finde natürlich Konstanz und die Schweiz ist auch teilweise ein Reizthema für, aber ich finde Konstanz so der Charme in der Stadt, die Abwechslung, die Vielfalt, die finde ich jetzt zum Beispiel extrem spannend, aber Konstanz ist ja bekannt. Ich finde Romanshorn sehr schön, jetzt am Bodensee, einfach finde es klein und fein und dann bei uns in der Region hat es natürlich einige Punkte. Ich finde jetzt auch, ja, also ich finde Romanshorn finde ich schon auch noch sehr schön. Und dann gibt es natürlich am Untersee, gibt es auch den einen oder anderen Flecken, der wirklich sehenswert ist. Ja, Mammern, auch tolle Restaurants dort, tolle Fischbeiz und gibt schon einige Flecken, wenn ich mir das überlege. Oder ich habe mich spontan gefragt, aber ja. Ich glaube, wenn ich nur 2-3 Minuten Zeit, es gäbe mehr als einen Flecken. Aber auch wir hier in der Region haben wir auch sehr schöne Flecken. Und ich glaube, das große Ganze, und das ist das, was ich auch versucht habe, kurz zu sagen, wir in der Ostschweiz, und da zähle ich den süddeutschen Raum natürlich mit dazu, oder wir sind teilweise zu bescheiden, wir haben so viele Perlen hier in der Region, oder? Und wir dürfen da schon mit einem breiteren Rücken und mit einem gewissen Selbstverständnis auch uns zeigen, oder? Da sind wir halt schon recht bescheiden, oder? Das ist auch eine Tugendbescheidenheit. Aber im Tourismus muss man das nicht unbedingt sein.
Was soll nach so einem Satz noch kommen?
Wie ist denn das? Ich hab jetzt vielleicht zum Lieblingsding noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ich stehe ja gerne am Schweizer Nationalfeiertag, stehen ja alle Deutschen gerne am Ufer des Bodensees und schauen zu, weil man dann wirklich so ein riesen Panorama hat und überall knallt. Wie ist es von hier oben? Sieht man hier schön das Feuerwerk?
Ja, rum? Ja, das sieht man schon, ja. Also wenn natürlich sichtig ist, sieht man das natürlich klar aus der Ferne, oder? Wir brennen kein Feuerwerk ab, weil wir sind in einem Wildschutzgebiet, okay, Wildruhezone, ja. Und also Jagdbanngebiet, Wildruhezone und Hochmoor und so weiter. Wir selber nicht, aber nein, natürlich, von oben hast du natürlich immer einen guten Blick.
Also darf man da noch oben sein? Also meine Frage ist, lohnt es sich am Schweizer Nationalfeiertag auf dem Sentis zu stehen?
Es lohnt sich auf jeden Fall. Etwas Schweizerischeres gibt es ja nicht. Die größte Fahne, Nationalfeiertag, und dann kannst du auf 6 Länder schauen und schauen. Eigentlich kannst du dann, ohne dass du irgendwo die Grenzen im Kopf hast, siehst du etwa, wo fängt die Schweiz an und wo hört sie auf? Dort, wo es knallt und bunt ist, oder?
Ja. Super. Okay, das ist doch ein schönes Ende. Da, wo es knallt und bunt ist. Lieber Jakob Günay, ganz herzlichen Dank, dass wir so lang und ausgiebig über die Schwebebahn sprechen durften. Vielen Dank für die Auskunft und dir und all deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gutes Gelingen für dieses große Vorhaben, dass es alles gut durchgeht und dass ihr dann direkt danach wieder weiter durchstarten könnt auf den Berg.
Vielen lieben Dank auch für das nette und wirklich auch sehr fröhliche Gespräch.
Ja, spannendes 2026.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Aus Sehnsucht nach dem Echten. Im Prinzip sehnen wir uns, wann immer wir eine Wirtschaft betreten, nach dem Schlichten und Echten und dass uns ein Koch keine künstliche Plörre als Kraftbrühe vorgaukelt oder auf der Karte etwas von regionalem Fleisch faselt, während er das Schnitzel in Wahrheit aus dem Plastiksack zieht und dass die Bratkartoffeln nicht aus industriell vorgegarten Knollen geschnitten werden, sondern dass sich bitteschön jemand die Mühe macht, echte Kartoffeln in der Küche zu kochen und langsam zu rösten. Die gute Nachricht ist, es gibt sie noch, diese Orte, wo man das Handwerk schätzt. In diesem Sinn muss man das Gasthaus Adler in Nonnenhorn vorbehaltlos beglückwünschen, denn obwohl die Karte für moderne Verhältnisse recht umfangreich ist, verbringt die Küche das Kunststück, diese Vielfalt nicht auf Kosten der Qualität an den Tisch zu bringen. Es ist einfach wohltuend, wenn auf dem Teller das passiert, was in der Karte angekündigt wird. Eine wunderbare Brühe von schönster Klarheit, die Festtagssuppe mit viel Einlage. Der Sud strotzt vor lauter Fleischaromen, feinste Gemüsewürfel mit Biss konkurrieren mit Brätknödeln, Flädle und Maultaschenstreifen um das intensivste Aroma. Ein Wettbewerb, bei dem es nur Sieger gibt. Das kulinarische Ringelreihen wird auch bei den Hauptgängen nicht schwächer. Etwa der magere und knusprige Schweinebauch mit Soße oder der vom Fang des Fischers abhängige Bodenseefischteller zeigt, dass neben Fehlchen noch mehr Köstliches existiert. Im konkreten Fall ist es Zander und Saibling, die in schlichter Zubereitung maximalen Genuss bereiten. Der Zander ist auf der Haut knusprig in Butter gebraten und steht vor dem Saft, ebenfalls der Saiblingskollege in seiner zarten Panierung. Dem ist nichts weiter als eine Remoulade mit Dill sowie ein paar Petersilienkartoffeln beigefügt. Keine aufregende Komposition, durch die makellose Frische aller Komponenten einmal mehr souverän abgeschmeckt, aber doch sehr besonders, wenn im Adler aus Handwerk Kunst wird.
Ein Tipp für Cineasten. Der Berg des Schweizer Regisseurs Markus Imhof. Zu erreichen im Internet unter dem Link wellenreiter.info/derberg. Vor 100 Jahren, da gab es zwar noch keine Seilbahn auf den Sentes, aber eine Wetterstation. Und derjenige, der sich um die Wetterstation kümmern musste, war im Winter von der Außenwelt abgeschnitten. 1920 sind das Heinrich und Magdalena Haas. Als im Februar die Nachrichten über den Telegrafen ausbleiben, stellt sich bald heraus, dass die beiden ermordet worden sind. Noch heute ist das, was damals auf dem Gipfel des Sentes geschehen ist, ein schauderhaftes Faszinosum, weil der Doppelmord trotz tiefergehender Untersuchung nicht abschließend zu klären war, wer die beiden erschossen hat. In den 80ern nahm sich der Schweizer Regisseur Markus Imhof der Geschichte an, verfilmte sie und brachte sie 1990 in die Kinos mit dem Titel Der Berg. Allerdings stimmt die Handlung des Films nicht ganz mit den historischen Begebenheiten überein. Das sollte vorausgeschickt sein, damit niemand eine faktentreue Nacherzählung erwartet. Der Film wurde zwar in den späten 80ern gedreht, wirkt optisch allerdings viel älter. Möglicherweise deshalb, weil es nicht ganz einfach war, auf den Berggipfeln des Alpsteins zu drehen. Aber die altmodische Anmutung tut der Spannung keinen Abbruch. Im Gegenteil, die gedrängte Kamera und das körnige Bild nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise. So muss es damals wohl auf dem Berg ausgesehen haben, als sich das Drama ereignete. Zumindest fühlt es sich genauso an. Das Verhalten der Figuren ist zeitweise etwas schwer zu begreifen. Der Wetterwart mit dem Namen Josef Hanser ist mal lieb zu seiner Frau und dann wieder herrschsüchtig. Genauso wie er seinem späteren Angreifer zunächst das Leben rettet, um ihn später vom Berg stoßen zu wollen. Aber der Widerspruch spiegelt auch nur das irrationale Verhalten wider, die Wintermonate einsam und abgeschieden auf einem Berggipfel zu verbringen. Der Berg hätte übrigens fast einen goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Dafür aber den ersten Preis des Bergfilmfestivals Trento. Wer den Film sehen möchte, der kann ihn für eine kleine Leihgebühr von knapp 4 Euro über ein Streaming-Angebot auf der Website des Filmemachers anschauen. Auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch. Am schnellsten geht es über den aufgeführten Link in den Shownotes oder über den Kurzlink wellenreiter.info/derberg.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.